Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, heute Morgen begleitet uns ein kleiner Text aus dem Lukas-Evangelium, dort im 18. Kapitel, der bisher nicht in der alten Predigt-Textordnung, in der Perikopenordnung vorgekommen ist. Es ist ein Gleichnis, ein kurzes, aber doch mit etlichen Fragen, die es aufwirft. Es heißt dort, Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht nachlassen sollte, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Und wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Tja, liebe Schwestern und Brüder, ein Gleichnis mit Fragen und Antworten und am Ende einer offenen Frage. Wenn was offen ist, hat Marcel Reich-Ranitzky mal gesagt, dann ist es Literatur. Wenn es gut ausgeht, ist es Unterhaltung. Fragen wir mal, wie es mit uns geht und mit unserer Geschichte hier. Es ist auffällig. Wir kennen eine ganze Reihe von Gleichnissen Jesu, in denen er eben in diesen Bildern spricht, in seiner ihm eigenen Bildersprache, und hinterher dann erklärt, was er damit eigentlich gemeint hat. Es ist fast wie bei manchem Politiker heutzutage, der was erzählt und hinterher erklärt, was er gemeint hat. Und meistens ist es dann das Gegenteil. Hier bei unserem Gleichnis wird am Anfang die Auslegung geliefert. Eine Aufforderung. Alle Zeit beten, also den Kontakt zwischen Gott und Mensch niemals abreißen lassen und in dieser Tätigkeit keine Eintagsfliege darstellen, sondern das mit Beharrlichkeit tun, nicht nachlassen. Eigentlich hätte das doch gereicht. Der Herr gibt uns Menschen einen Auftrag und der lautet: Macht, bleibt im Gespräch mit mir, bleibt im Gespräch mit meinem Vater und seid beharrlich, dauerhaft, kontinuierlich dabei. Punkt, reicht doch. Anscheinend nicht. Und manchmal, wenn einer anfängt, einen Satz zu erklären, kommt mit jedem Satz der Erklärung eine neue Frage auf, zuweilen dann sogar totale Verwirrung. Luther hat dieses Gleichnis überschrieben mit der ungerechte Richter. Und gleichzeitig ist ja der Hintergedanke, dass dieser Richter ein Sinnbild für Gott ist. Wie kommt er da auf die These der Ungerechtigkeit? Wir haben es gehört. Wir haben es gehört, dass dieser Richter ein Besonderer war. Er hat sich vor keinem Menschen und vor Gott gescheut. Auf Deutsch gesagt, er war von niemandem abhängig. Er hatte vor niemandem Angst. Er war der Meinung, er kann machen, was er will. Freilich, er hatte den Auftrag, Recht zu sprechen, sonst wäre er ja kein Richter gewesen. Da kann man jetzt den Kopf ein bisschen schütteln und kann sich fragen, wieso wird dieser Richter dann von Jesus in einer gewissen Weise als Beispielperson herangezogen, aber vielleicht ist dieses Zögerliche, das er später beschreibt, ja gar nicht Willkür, wie wir ihm vielleicht unterstellen, sondern einfach, wie heutzutage an vielen Gerichten auch, die Fülle der Fälle, die nacheinander abgearbeitet werden wollen. Vor 14 Tagen ungefähr haben wir ja sogar mitbekommen, dass ein Mensch, der etwas sehr Schlimmes begangen hatte, auf freien Fuß gesetzt wurde, weil das Gericht nicht nachgekommen ist mit der Prozessführung. Das ist die negative Seite. Die positive aber ist die, dass dieser Richter eben unabhängig ist. Und das sind übrigens auch bei uns die Richterinnen und Richter. Wir schauen immer in manche Nachbarstaaten, nach Polen und nach Ungarn, wo der Staat sehr viel Einfluss einnimmt auf die Urteilsfindung der Gerichte. Und wenn ein Richter missliebige Urteile fällt, dann wird er halt ausgetauscht. Bei uns sind Richter unabhängig. Und ich hoffe zwar, dass sie sich vor Gott fürchten, aber ansonsten vor keinem Menschen scheuen, um gerecht Recht zu sprechen. Sie sind nur dem Gesetz und ihrem Gewissen verpflichtet. Nur so kann objektive Gerechtigkeit stattfinden. Und wenn wir das wieder zurück auf unseren Richter übertragen, in unserer Beispielgeschichte, in unserem Gleichnis Jesu, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass er sehr auf seiner Unabhängigkeit besteht. Übrigens, Pfarrerinnen und Pfarrer sind auch nicht weisungsgebunden wie Beamte, sondern sie sind allein Schrift und Bekenntnis verpflichtet. Deswegen dürfen wir zum Beispiel auch zuweilen anderer Meinung sein als unsere Bischöfe. Es ist übrigens eine irrige Meinung in Deutschland, dass Richter Beamte sind. Das ist kürzlich einem Reichsbürger etwas zum Verhängnis geworden. Er hat vor diesem Richter gesagt, ich erkenne Sie nicht an, Sie sind ja kein Beamter, Sie sind ein Angestellter der BRD GmbH. Der Richter hat gesagt, dass ich kein Beamter bin, damit haben Sie recht, weil er ja Richterstatus hatte. Naja, diese Nichtanerkennung hatte ein Versäumnisurteil zur Folge. Und als dann der beklagte Reichsbürger doch noch mit dem Richter reden wollte, saß der schmunzelnd an seinem Richtertisch und hat gesagt, die Einspruchsfrist ist rum, das Urteil ist rechtskräftig. Aber das nur mal so nebenbei. So, jetzt haben wir unseren Richter ein bisschen auch in ein heutiges Licht gerückt. Derjenige, der handeln soll, aber letztlich nicht derjenige ist, der für uns zum Beispiel dienen will. Da kommt eine andere Person ins Spiel. Das ist die Witwe. Wir wissen nicht, welchen Rechtsstreit sie anhängig haben will. Wir wissen nur, dass sie mit ihrem Nachbarn Ärger hat, ihrem Widersacher. Und sie zieht vor Gericht und der Richter ignoriert das. Und immer wieder kommt sie und geht diesem Richter auf den Nerv, um deutlich zu machen, mein Fall ist wichtig und ich bitte dich um mein Urteil. Mit größter Beharrlichkeit kommt diese Witwe immer wieder zu diesem Richter. Man muss sich ja auch vorstellen, zur damaligen Zeit, wenn irgendwo ein reicher Kaufmann oder Grundbesitzer zu einem Richter kommt, wenn es um größere, man würde heute sagen, Streitwerte geht, da reagiert er dann schon ein bisschen flotter, weil das ist damals gewesen ähnlich wie bei uns beim Notar. Das Honorar berechnet sich nach dem, was zu beurkunden ist, beziehungsweise die Gerichtsgebühren berechnen sich nach dem Streitwert. Und es war völlig klar, dass bei einer armen Witwe kein riesengroßer Streitwert festzustellen war und dass deswegen dieser Richter ihr Anliegen immer wieder nach hinten gesetzt hat. Merke, auch so ein Richter möchte leben. Besoldung wie in unseren Zeiten gab es ja damals noch nicht. Aber die Witwe, sie gibt nicht auf. Immer wieder kommt sie und immer wieder kommt sie. Und immer wieder lehnt er ab. Aber wie heißt es so schön? Steter Tropfen höhlt den Stein. Und wenn der Kopf eines Richters, der Sturkopf eines Richters, selbst aus Flossenbürger Granit ist, irgendwann hinterlässt Spuren. Und Jesus beschreibt diese Spur in seinem Gleichnis, dass der Richter zu einer Erkenntnis kommt und sagt, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und noch vor keinem Menschen, dann will ich dieser Witwe jetzt doch Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Hat er befürchtet, er würde Beate Glasfeld begegnen. Gleichzeitig heißt es ja, dass er drüber nachdenkt. Ist sein Verhalten, dieses Ablehnen des Anliegens dieser Witwe, ist es seine richterliche Freiheit? Oder spürt er, dass er in gewissen Dingen nachlässig ist? Oder vielleicht sogar doch, dass man ihm Willkür vorwerfen könnte? Er jedenfalls, so beschreibt es unser Gleichnis, akzeptiert keine einzige Instanz über ihm, nicht mal Gott. Und das ist letztlich der Hinweis, dass der Richter ein Sinnbild nicht für einen Richter oder einen Menschen ist, sondern ein Sinnbild für Gott, der auch völlig frei ist. Zu dem wir beten, den wir bitten, aber der auch völlig frei ist in seiner Entscheidung, unser Gebet zu erhören, unseren Wünschen nachzukommen oder seine Entscheidungen unabhängig zu treffen, manchmal auch gegen all das, was wir uns wünschen. Eines jedoch wird deutlich: Dieser Richter, der sich selbst an Gottes Stelle setzt anscheinend und doch nur ein Sinnbild für den Allmächtigen ist, er gibt nach. Er will keinen Konflikt. Er möchte keine Eskalation. 10-mal jemanden anhören ist ja angenehmer als einmal erwatschen kriegen. Davor hat sich dieser Richter ja nicht gefürchtet, aber er hat es befürchtet. Und dann geht es weiter, da sprach der Herr, also Jesus, hört, was der ungerechte Richter sagt. Das ist sogar Ironie, dass der Sohn Gottes seinen Vater mittelbar als einen ungerechten Richter fast verspottet. Ist das ein Generationenkonflikt? Nein. Aber Jesus wusste ganz genau, dass in der Geschichte Gottes mit den Menschen eben nicht immer alles Eitel, Freude, Sonnenschein war zur Freude aller Beteiligten. Und wie viele Menschen fragen gerade in Krisensituationen nach der Gerechtigkeit Gottes. Warum lässt du das zu? Warum bist du so ungerecht? Nur fährt er dann auch fort. Sollte Gott nicht Recht schaffen, seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Und sollte er bei ihnen lange warten? Da redet er uns Menschen ins Gewissen. Selbst wenn wir Kinder sind und vor einer Schulaufgabe in der Schule ein Stoßgebet, eines, gen Himmel schicken, Haben wir doch auch oft genug erlebt, dass dann die erwartete Note doch nicht die war, die wir im Stoßgebet erbeten haben. Ein kurzes Stoßgebetchen für einen Einser in Mathe, könnte man ein bisschen handeln, ist ein bisschen billig. Nein, sollte Gott nicht recht schaffen, seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Das heißt jetzt nicht, dass man wie ein altkirchlicher, mönchischer Eremit Tag und Nacht im Dauergebet liegt und alles andere vergisst. Aber dass die Verbindung, die Gott uns anbietet, dieser Bund, den wir in der Taufe geschlossen haben, nie abreißt, dass das sozusagen wie eine stabile Internetleitung ist und kein kurzes Handytelefonat und dann denkt man wieder nicht aneinander. Was sagt Paulus im Römerbrief? Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Vielleicht auch so machen wie die Witwe. Nicht kurz vor Krise das Beten anfangen, sondern sich auf einen längeren Weg damit machen. Gott in den Ohren liegen. Einfach darauf vertrauen, dass kein Gebet unter der Decke hängen bleibt. Dauerhaft. Immer wieder. Ihn nerven. Wie ein Kind, das 30 Tage lang ununterbrochen jeden Tag seine Eltern fragt, kriege ich ein Pony? Ich rede aus Erfahrung. Ich bin schwach geworden damals bei meiner Tochter. Warum nicht mit dem lieben Gott genauso machen? Und je beharrlicher das Gebet ist, je inniger die Verbindung zwischen Gott und Mensch, desto kürzer werden dann auch die Wartezeiten, sollte er bei ihnen lange warten. Und er wird ihnen Recht schaffen, in Kürze. Jetzt könnte der Text tröstlich enden. Jawohl, so wie der Richter, der es auf die lange Bank geschoben hat, das Anliegen der armen Witwe, wird Gott es zu einem Zeitpunkt, und wenn es der allerletzte ist, doch gut werden lassen und das, was wir von ihm erbitten, erhören. Super, könnten wir Schluss machen. Aber jedes Mal, wenn die Seele ein bisschen zu hoch flattert und sagt, so, jetzt habe ich die Lösung, ich habe eine verbindliche Zusage, kommt noch eine Frage hinterher. Doch, wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Und schon fangen wir wieder an nachzudenken. Wie vielen Menschen ist diese Notwendigkeit der Beharrlichkeit, dieses Gott will immer wieder angesprochen werden, irgendwann zu viel geworden und sie kehren ihm den Rücken, verlieren ihren Halt, verlieren ihren Boden, verlieren ihren Draht zum Schöpfer. Wird er dann Glauben finden auf Erden? Gleichzeitig antworte ich Jesus jetzt mit einem Satz aus einem anderen Gleichnis. Wenn er kommt, dann wird er sehen. Wird die sehen auf dem guten Land, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.